Hallo und herzlich willkommen bei Bibel in einem Jahr. Ich bin Sam. Hast du schon einmal erlebt, dass Gott genau dort handelt, wo du es am wenigsten erwartest? Genau das passiert heute beim Propheten Elisa, der Gottes Wunder auf ganz unerwartete Weise erfährt. 2025 gehen wir gemeinsam einmal komplett durch die Bibel, Tag für Tag ein kleines Stück näher zu Gott und näher zueinander. Die Essenz für heute: Gott will oft gerade dort, wo alles unmöglich erscheint. Wo möchtest du heute neu darauf vertrauen, dass Gott gerade in deiner schwierigsten Situation Wunderbares bewirken kann? Vor einigen Jahren befand ich mich in einer scheinbar aussichtslosen Lage. Egal was ich versuchte, nichts funktionierte. Genau in diesem Moment griff Gott auf überraschende Weise ein und öffnete eine Tür, die ich vorher nicht einmal sehen konnte. Ich lernte dadurch, Gott liebt es, in Situationen einzugreifen, in denen wir nicht mehr weiter wissen. Heiliger Geist, öffne heute unser Herz für Gottes überraschendes Wirken. Hilf uns, ihm auch dort zu vertrauen, wo alles aussichtlos scheint. Amen. Lass uns das zweite Buch Könige aufschlagen. Wir gehen zum Kapitel 1 und schon geht's los. Nach dem Tode Ahabs fielen die Moabiter von Israel ab. Als Ahasja aber in Samaria durch das Gitterfenster in seinem Obergemach gefallen war und krank da niederlag, sandte er Boten ab mit dem Auftrag: Geht hin und befragt Baal-Sebub, den Gott von Ekron, ob ich von dieser Krankheit genesen werde. Der Engel des Herrn aber gebot dem Elia aus Tisbe: Mache dich auf, gehe den Boten des Königs von Samaria entgegen und sage zu ihnen: Es gibt wohl keinen Gott in Israel, dass ihr hingehen müsst, um bei Baal-Sebub, dem Gott von Ekron, anzufragen? Darum hat der Herr so gesprochen: Von dem Lager, das du bestiegen hast, sollst du nicht wieder herunterkommen, sondern sollst unfehlbar sterben. Darauf ging Elia von dannen. Als nun die Boten zum König zurückkehrten, fragte er sie: Warum kommt ihr denn zurück? Sie antworteten ihm: Ein Mann ist uns entgegengekommen, der zu uns sagte: Kehrt wieder zum König zurück, der euch entsandt hat, und sagt zu ihm: So hat der Herr gesprochen. Es gibt wohl keinen Gott in Israel, dass du hinsenden musst, um bei Baal-Sebub, dem Gott von Ekron, anzufragen? Darum sollst du von dem Lager, das du bestiegen hast, nicht wieder herunterkommen, sondern sollst unfehlbar sterben. Da fragte er sie: Wie sah der Mann aus, der euch entgegengekommen ist und diese Worte an euch gerichtet hat? Sie antworteten ihm: Der Mann trug ein haariges Fell als Mantel und hatte sich einen ledernen Gürtel um die Hüften gebunden. Da rief Ahasja aus: Das ist Elia aus Tisbe. Hierauf schickte er einen Hauptmann über eine 50-Schaft mit seinen 50 Leuten nach ihm aus. Als dieser zu ihm hinaufkam, Elia saß nämlich oben auf einem Berge, sagte er zu ihm: Mann Gottes, der König befiehlt dir, herabzukommen. Aber Elia antwortete dem Hauptmann: Wenn ich denn ein Gottesmann bin, so falle Feuer vom Himmel herab und verzehre dich samt deinen 50 Leuten. Da fiel Feuer vom Himmel herab und verzehrte ihn samt seinen 50 Leuten. Hierauf sandte der König nochmals einen anderen Hauptmann mit seinen 50 Leuten nach ihm aus. Der redete ihn mit den Worten an: Mann Gottes, so hat der König befohlen, komm sofort herab. Aber Elia antwortete ihnen: Wenn ich ein Gottesmann bin, so falle Feuer vom Himmel herab und verzehre dich samt deinen 50 Leuten. Da fiel Feuer Gottes vom Himmel herab und verzehrte ihn samt seinen 50 Leuten. Hierauf sandte der König nochmals einen dritten Hauptmann mit seinen 50 Leuten ab. Als dieser dritte Hauptmann zu ihm hinaufkam, fiel er vor Elia auf die Knie und flehte ihn an mit den Worten: Mann Gottes, lass doch mein Leben und das Leben deiner Knechte, dieser 50, etwas bei dir gelten. Du weißt, Feuer ist vom Himmel herabgefallen und hat die beiden ersten Hauptleute samt ihren 50 Leuten verzehrt. Nun aber lass doch meinem Leben Schonung widerfahren. Da sagte der Engel des Herrn zu Elia: Gehe mit ihm hinab, fürchte dich nicht vor jenem. Da stand Elia auf und ging mit ihm zum König hinab. Zu diesem sagte er dann: So hat der Herr gesprochen, weil du Boten abgesandt hast, um Baal-Sebub, den Gott von Ekron, zu befragen. Als ob es keinen Gott in Israel gäbe, dessen Ausspruch man einholen könnte. Darum wirst du von dem Lager, das du bestiegen hast, nicht wieder herunterkommen, sondern wirst unfehlbar sterben. So starb er denn, wie der Herr es durch den Mund Elias hatte verkündigen lassen. Und sein Bruder Joram folgte ihm in der Regierung nach im zweiten Jahre der Regierung Jorams, des Sohnes Josaphats, des Königs von Juda, denn er hatte keinen Sohn hinterlassen. Die übrige Geschichte Ahasjas aber und alles, was er unternommen hat, das findet sich bekanntlich aufgezeichnet im Buch der Denkwürdigkeiten der Könige von Israel. Als dann der Herr den Elia im Wettersturm zum Himmel auffahren lassen wollte,
ging Elia mit Elisa aus Gilgal weg. Da sagte Elia zu Elisa: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Doch Elisa erwiderte: So wahr der Herr lebt, und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht. Als sie nun nach Bethel hinabwanderten, kamen die Prophetenjünger, die in Bethel wohnten, zu Elisa hinaus und sagten zu ihm: Weißt du wohl, dass Gott, der Herr, heute deinen Herrn über deinem Haupt entführen wird? Er antwortete: Auch ich weiß es, schweigt still. Da sagte Elia zu ihm: Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Doch er entgegnete: So wahr der Herr lebt, und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht. Als sie nun nach Jericho gekommen waren, traten die Prophetenjünger, die in Jericho wohnten, an Elisa heran und sagten zu ihm: Weißt du wohl, dass Gott der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt entführen wird? Er antwortete: Auch ich weiß es, schweigt still. Darauf sagte Elia zu ihm: Bleibe doch hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Doch er entgegnete: So wahr der Herr lebt, und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie denn beide miteinander weiter. Auch 50 Mann von den Prophetenjüngern gingen mit, blieben aber abseits in einiger Entfernung stehen, während die beiden an den Jordan traten. Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen und schlug damit auf das Wasser. Da zerteilte es sich nach beiden Seiten hin, sodass sie beide trockenen Fußes hindurchgehen konnten. Als sie nun drüben angekommen waren, sagte Elia zu Elisa: Erbitte dir etwas, was ich dir tun soll, ehe ich von dir hinweggenommen werde. Elisa antwortete: Möchte mir doch ein doppelter Anteil von deinem Geist zufallen. Elia entgegnete: Du hast eine schwer zu erfüllende Bitte ausgesprochen. Wenn du mit ansehen darfst, wie ich von dir entrückt werde, so wird deine Bitte erfüllt werden, sonst nicht. Während sie dann im Gespräch miteinander immer weitergingen, erschien plötzlich ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen und trennte beide voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm zum Himmel empor. Als Elisa das sah, rief er laut: Mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter. Als er ihn dann nicht mehr sah, fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Hierauf hob er den Mantel auf, der dem Elia entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordans. Hier nahm er den Mantel Elias, der ihm entfallen war, schlug damit auf das Wasser und rief aus: Wo ist der Herr, der Gott Elias? Als auch er so auf das Wasser geschlagen hatte, zerteilte es sich nach beiden Seiten hin, sodass Elisa hindurchgehen konnte. Als die Prophetenjünger, die aus Jericho waren, das von drüben her sahen, riefen sie aus: Der Geist Elias ruht auf Elisa. Sie gingen ihm dann entgegen, verneigten sich vor ihm bis zur Erde und sagten zu ihm: Siehe, es befinden sich hier bei deinen Knechten 50 rüstige Männer. Die sollen hingehen und deinen Herrn suchen, ob ihn nicht etwa der Geist des Herrn entführt und ihn auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal entrückt hat. Aber er erwiderte: Ihr braucht sie nicht auszuschicken. Als sie jedoch bis aufs Äußerste in ihn drangen, erklärte er schließlich: Nun, so lasst sie abgehen. Da schickten sie die 50 Männer aus, die suchten 3 Tage lang, fanden ihn aber nicht. Als sie dann zu ihm zurückkehrten, während er noch in Jericho weilte, sagte er zu ihnen: Habe ich euch nicht gesagt, ihr möchtet nicht hingehen? Die Einwohner der Stadt Jericho aber sagten zu Elisa: In unserer Stadt ist gewiss gut wohnen, wie du, Herr, selbst siehst. Aber das Wasser ist ungesund und die Gegend verursacht Fehlgeburten. Da antwortete er: Bringt mir eine neue Schüssel und tut Salz hinein. Als man sie ihm gebracht hatte, ging er an die Wasserquelle vor die Stadt hinaus, warf das Salz hinein und sagte: So hat der Herr gesprochen, ich habe dieses Wasser gesund gemacht. Es soll hinfort weder Tod noch Fehlgeburt daher kommen. Da wurde das Wasser gesund, bis auf den heutigen Tag infolge des Wortes, das Elisa ausgesprochen hatte. Von dort ging er dann nach Bethel zurück, und als er so auf dem Wege hinaufging, kamen kleine Jungen aus dem Ort heraus, die ihn verspotteten, indem sie ihm zuriefen: Komm herauf, Kahlkopf! Komm herauf, Kahlkopf! Da wandte er sich um, und als er sie sah, verwünschte er sie im Namen des Herrn. Da kamen 2 Bären aus dem Walde heraus und zerrissen 42 von den Knaben. Von dort begab er sich nach dem Berge Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück. Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel zu Samaria im 18. Jahre der Regierung des Königs Josaphat von Juda und regierte 12 Jahre. Er tat, was dem Herrn missfiel, jedoch nicht so schlimm wie sein Vater und seine Mutter, denn er entfernte die Götzensäule Baals, die sein Vater hatte aufstellen lassen, aber an dem sündhaften Stierdienst Jerobeams, des Sohnes Nebats, zu dem er Israel verführt hatte, hielt er fest und ließ nicht davon ab. Da Mesa, der König der Moabiter, Schafzüchter war, hatte er dem König von Israel 100.000 Lämmer und die Wolle von 100.000 Widdern als regelmäßige Abgabe zu entrichten. Aber nach Ahabs Tode fiel der König der Moabiter vom König von Israel ab. Da zog der König Joram zu jener Zeit aus Samaria aus und bot ganz Israel zum Kriege auf. Gleichzeitig schickte er eine Gesandtschaft an den König Josaphat von Juda und ließ ihm sagen: Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Willst du nicht mit mir gegen die Moabiter zu Felde ziehen? Er antwortete: Ja, ich will mitziehen. Ich will sein wie du. Mein Volk wie dein Volk. Meine Rosse wie deine Rosse. Als er dann fragte: Welchen Weg wollen wir einschlagen? Erwiderte jener: Den Weg durch die Steppe von Edom. So zog denn der König von Israel mit dem König von Juda und dem König der Edomiter aus. Als sie aber 7 Tage Märsche zur Umgehung zurückgelegt hatten, fehlte es dem Heere und dem Vieh, das mit ihnen zog, an Wasser. Da rief der König von Israel aus: Wehe, so hat also der Herr diese 3 Könige zum Kriege aufgeboten, um sie in die Hand der Moabiter fallen zu lassen. Nun fragte Josaphat: Ist denn hier kein Prophet des Herren, durch den wir den Herrn befragen können? Da antwortete einer von den Hofleuten des Königs von Israel: Hier ist Elisa, der Sohn Safats, der als Diener bei Elia gelebt hat. Josaphat sagte: Ja, wirklich, bei dem ist das Wort des Herrn zu finden. Als sich nun der König von Israel und Josaphat und der König der Edomiter zu ihm hinabbegeben hatten, sagte Elisa zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Wende dich doch an die Propheten deines Vaters und an die Propheten deiner Mutter. Aber der König von Israel entgegnete ihm: Nicht doch, hat etwa der Herr diese 3 Könige zum Krieg aufgeboten, um sie in die Hand der Moabiter fallen zu lassen? Da sagte Elisa: So wahr der Herr der Heerscharen lebt, in dessen Dienst ich stehe, wenn ich nicht auf den König Josaphat von Juda Rücksicht nehme, so würde ich dich wahrlich nicht beachten und dich keines Blickes würdigen. Nun aber schafft mir einen Saitenspieler her. Als dann der Saitenspieler die Saiten rührte, kam die Hand des Herrn über ihn, und er sagte: So hat der Herr gesprochen, macht in diesem Tal Grube an Grube. Denn so hat der Herr gesprochen: Ihr werdet keinen Wind wahrnehmen und keinen Regen sehen, und doch wird sich dieses Tal mit Wasser füllen, so dass ihr samt eurem Heer und eurem Vieh trinken könnt. Aber dies genügt dem Herrn noch nicht. Er wird euch auch noch die Moabiter in die Hände liefern, so dass ihr alle festen Städte erobern, alle Fruchtbäume fällen, alle Wasserquellen verschütten und alles gute Ackerland mit Steinen verderben werdet. Und wirklich, am folgenden Morgen, zu der Zeit, wo man das Speisopfer darbringt, kam plötzlich Wasser von Edom hergeflossen, so dass die ganze Gegend überschwemmt wurde. Als nun das ganze Volk der Moabiter hörte, dass die Könige herangezogen waren, um sie zu bekriegen, wurde alles, was die Waffen tragen konnte, aufgeboten. Ja, sogar die noch nicht waffenfähigen, und sie stellten sich an der Grenze auf. Als aber am folgenden Morgen früh die Sonne beim Aufgang über das Wasser hinstrahlte, erschien den Moabitern das Wasser drüben rot wie Blut, so dass sie ausriefen: Das ist Blut! Gewiss sind die Könige mit dem Schwert aneinander geraten und haben ein Blutbad unter sich angerichtet. Jetzt an die Beute, Moabiter! Als sie aber an das israelitische Lager herankamen, machten die Israeliten einen Ausfall und schlugen die Moabiter in die Flucht, drangen dann immer weiter ins Land ein und schlugen die Moabiter aufs Neue. Die Städte zerstörten sie, auf alles gute Ackerland warfen sie ein jeder seinen Stein, so dass es ganz damit bedeckt war. Alle Wasserquellen verschütteten sie und hieben alle Fruchtbäume um, bis nichts mehr übrig war als die Stadt Kir Hareset mit ihrer festen Steinmauer. Als dann die Schleuderer die Stadt umzingelten und beschossen und der König der Moabiter einsah, dass er dem Angriff nicht gewachsen sei, nahm er 700 mit Schwertern bewaffnete Krieger mit sich, um sich zum König der Edomiter durchzuschlagen. Aber es gelang ihnen nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der ihm dereinst in der Regierung nachfolgen sollte, und brachte ihn auf der Mauer als Brandopfer dar. Da kam ein gewaltiger Zorn über Israel, so dass sie die Belagerung aufhoben und in ihr Land zurückkehrten. Die Geschichte vom Ölkrug der Witwe. Eine Frau von den Ehefrauen der Prophetenjünger flehte einst Elisa laut mit den Worten an: Mein Mann, dein Knecht, ist gestorben. Und du weißt selbst, dass dein Knecht ein gottesfürchtiger Mann gewesen ist. Nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meine beiden Söhne zu Sklaven nehmen. Elisa antwortete ihr: Was soll ich für dich tun? Sage mir, was du im Hause hast. Sie erwiderte: Deine Magd hat gar nichts mehr im Hause, als nur einen Krug mit etwas Öl. Da sagte er: Gehe hin, borge dir Gefäße von allen deinen Nachbarn draußen, leere Gefäße, aber nimm nicht zu wenige. Hierauf gehe heim, schließe die Tür hinter dir und deinen beiden Söhnen zu und gieße in alle jene Gefäße ein. Und wenn eins voll ist, so setze es beiseite. Sie ging dann von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Diese reichten ihr die Gefäße, und sie goss sie voll. Als nun die Gefäße gefüllt waren, sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Aber er antwortete ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da hörte das Öl auf zu fließen. Als sie nun zu dem Gottesmann kam und es ihm berichtete, sagte er: Gehe hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld. Von dem, was dir dann noch übrig bleibt, kannst du mit deinen Söhnen leben. Elisa und die Sunamitin. Eines Tages ging Elisa nach Sunem hinüber. Dort wohnte eine reiche Frau, die ihn nötigte, bei ihr zu essen. So oft er nun später an dem Ort vorüberkam, kehrte er dort zum Essen ein. Da sagte sie zu ihrem Mann: Sieh doch, ich habe erkannt, dass dieser ein heiliger Gottesmann ist, der immer bei uns einkehrt. Wir wollen ihm doch ein kleines Zimmer oben im Hause aufmauern lassen und ihm ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und einen Leuchter hineinstellen. Dann kann er dort ein Unterkommen finden, so oft er zu uns kommt. Als er nun eines Tages wieder hinkam, kehrte er in dem Oberstübchen ein und schlief darin. Nachher befahl er seinem Diener Gehasi: Rufe mir unsere Sunamitin. Als er sie nun gerufen hatte und sie vor ihn getreten war, sagte Elisa zu dem Diener: Sage ihr, du hast dir unsertwegen alle diese Unruhe gemacht. Was kann man für dich tun? Brauchst du Fürsprache beim König oder Feldhauptmann? Sie antwortete: Ich wohne hier ja sicher inmitten meines Volkes. Als er nun wieder fragte: Was könnte man wohl für sie tun? Antwortete Gehasi: Ach, sie ist kinderlos und ihr Mann ist schon alt. Darauf sagte Elisa: Rufe sie her. Als er sie nun gerufen hatte und sie in die Tür getreten war, sagte er: Übers Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn herzen. Aber sie entgegnete: Ach nein, mein Herr, du Mann Gottes, täusche doch deine Magd nicht. Die Frau aber wurde wirklich guter Hoffnung und gebar um dieselbe Zeit im nächsten Jahre einen Sohn, wie Elisa ihr verheißen hatte. Als nun der Knabe herangewachsen war, begab es sich eines Tages, dass er zu seinem Vater zu den Schnittern hinausging. Da klagte er plötzlich seinem Vater: Mein Kopf, mein Kopf! Jener befahl einem Knecht: Trage ihn heim zu seiner Mutter. Als dieser ihn auf den Arm genommen und zu seiner Mutter gebracht hatte, saß er bis zum Mittag auf ihrem Schoß. Dann starb er. Da stieg sie hinauf, legte ihn auf das Bett des Gottesmannes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Dann ließ sie ihren Mann rufen und sagte zu ihm: Schicke mir doch einen von den Knechten und eine Eselin. Ich will zu dem Gottesmann eilen, komme aber schnell wieder zurück. Er entgegnete: Warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist doch weder Neumond noch Sabbat. Doch sie erwiderte: Das schadet nichts. Hierauf ließ sie die Eselin satteln und befahl ihrem Knecht: Treibe das Tier immerfort an und mache mir keinen Aufenthalt beim Reiten, es sei denn, dass ich es dir sage. So machte sie sich auf den Weg und gelangte zu dem Gottesmann auf den Berg Karmel. Als nun der Gottesmann sie in einiger Entfernung erblickte, sagte er zu seinem Diener Gehasi: Da ist ja unsere Sunamitin. Wohlan laufe ihr entgegen und frage sie, ob es ihr sowie ihrem Mann und dem Knaben gut gehe. Sie antwortete: Ja. Als sie aber zu dem Gottesmann auf den Berg gekommen war, umfasste sie seine Füße. Da trat Gehasi hinzu, um sie wegzustoßen. Aber der Gottesmann sagte: Lass sie, denn sie ist tief betrübt, und Gott hat es mir verborgen und mir's nicht geoffenbart. Sie sagte dann: Bin ich es gewesen, die meinen Herrn um einen Sohn gebeten hat? Habe ich nicht vielmehr gesagt, du möchtest mich nicht täuschen? Da befahl er Gehasi: Gürte dir die Lenden, nimm meinen Stab in deine Hand und gehe hin. Wenn du jemand triffst, so grüße ihn nicht, und wenn dich jemand grüßt, so danke ihm nicht. Lege dann dem Knaben meinen Stab auf das Gesicht. Aber die Mutter des Knaben rief: So wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich lasse nicht von dir. Da machte er sich auf und folgte ihr. Gehasi war ihnen unterdessen vorausgeeilt und hatte dem Knaben den Stab auf das Gesicht gelegt, aber kein Laut und kein Lebenszeichen war erfolgt. Da kehrte er um, seinem Herrn entgegen, und berichtete ihm, der Knabe sei nicht aufgewacht. Und als Elisa dann in das Haus kam, fand er den Knaben tot auf seinem eigenen Bette liegen. Nun ging er hinein, schloss die Tür hinter sich zu und betete zum Herrn. Dann stieg er auf das Bett, streckte sich über den Knaben hin und legte seinen Mund auf dessen Mund, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf die Hände jenes. Als er sich so über ihn hinstreckte, erwärmte sich der Leib des Knaben. Dann stand er wieder auf und ging im Zimmer hin und her, stieg dann wieder hinauf und streckte sich über ihn hin. Da nieste der Knabe 7-mal und schlug die Augen hell auf. Nun rief er Gehasi und befahl ihm, rufe unsere Sunamitin. Der rief sie herbei, und als sie zu ihm hereinkam, sagte er, nimm da deinen Sohn. Da trat sie heran, fiel ihm zu Füßen, verneigte sich tief bis zur Erde, nahm ihren Sohn auf den Arm und ging hinaus. Der Tod im Topf und die wunderbare Speisung der 100. Elisa kehrte dann nach Gilgal zurück, während eine Hungersnot im Lande herrschte. Als nun die Prophetenjünger vor ihm saßen, gab er seinem Diener den Auftrag, den größten Kochtopf aufs Feuer zu setzen und ein Gericht für die Prophetenjünger zu kochen. Da ging einer von ihnen auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und als er ein wildes Schlinggewächs fand, pflückte er davon wilde Gurken ab, seinen ganzen Mantel voll. Dann kehrte er heim und zerschnitt sie in den Kochtopf, denn er kannte sie nicht. Als man sie dann zum Essen für die Männer ausgeschüttet hatte und diese von dem Gericht aßen, schrien sie laut auf und riefen, der Tod ist im Topf, Mann Gottes, und sie konnten es nicht essen. Da sagte er, so bringt Mehl her. Er warf es in den Topf und sagte dann, fülle es jetzt für die Leute aus, damit sie es essen. Da war nichts Schädliches mehr im Topf. Hierauf kam ein Mann aus Baal Salisa und brachte dem Gottesmann Erstlingsbrote, nämlich 20 Gerstenbrote, dazu Schrotkorn in seinem Sack. Da befahl er, gib es den Leuten zu essen. Sein Diener aber entgegnete, wie kann ich dies 100 Männern vorsetzen? Doch er befahl, gib es den Leuten zu essen, denn so hat der Herr gesprochen, man wird essen und noch übrig lassen. Als er es ihnen nun vorsetzte, aßen sie und ließen noch davon übrig, wie der Herr es verheißen hatte.
Zum Abschluss, lass uns beten. Herr, danke, dass du oft gerade dort wirkst, wo wir es am wenigsten erwarten. Hilf uns heute fest auf dich zu vertrauen und dir jede schwierige Situation zu überlassen. Amen. Wo möchtest du heute neu darauf vertrauen, dass Gott gerade in deiner schwierigsten Situation Wunderbares bewirken kann? Ich freue mich sehr, wenn du deine Gedanken zur heutigen Frage auf bibelineinemjahr.com mit mir teilst. Bis morgen und denk dran, Gott kann genau heute in deiner schwierigsten Situation ein Wunder tun.